Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
9:05, DRS2 hören Sie am Mikrofon Joachim Salau. Heute Vormittag am Montag. Und da steht das Zittern im Vordergrund. Wir zittern gleich in Kontext um Wirtschaft und Bruttosozialprodukt. Zittern vor Kälte in à la carte kurz nach 10. Ein Radio-5-Stück bringt uns einen eisigen Winter vor 60 Jahren näher. Und um 11 Uhr zittern wir noch einmal mit den Na'vi, dem Urvolk auf anderem Planeten im Kinospektakel Avatar. Wie Kino zukünftig aussehen kann, wenn uns die Bilder direkt ins Hirn gepflanzt werden, erklären wir um 11 Uhr in Reflexe. Zunächst zu Kontext. Das Zittern um die Wirtschaft ist Schnee von gestern. Der Wirtschaft geht es wieder besser, es geht aufwärts. Die Ökonomen blicken zuversichtlicher in die Zukunft und die Konsumenten sind optimistischer. Nur geht es auch wirklich aufwärts? Eine Kommission unter Nobelpreisträger Josef Stiglitz hat diese Frage zu beantworten versucht und ist zu überraschenden Ergebnissen gekommen. Sie hören eine Sendung von Christoph Keller.
Die Krankenschwester kriegt einen Riesenschreck.
Wie geht es uns eigentlich so? Wie geht es uns wirklich als Land, als Nation? Geht es aufwärts oder grad so eben aus? Und für wen eigentlich geht es aufwärts? Und wenn es aufwärts geht, auf Kosten von wem? Auf Kosten der Ärmeren, auf Kosten der Entlassenen, auf Kosten der Gesundheit? Wie geht es uns, aber wirklich?
Ja, dann wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt.
Normalerweise gibt es eine Größe, die als Referenzpunkt angegeben wird dafür, wie es einem Land geht. Das Bruttosozialprodukt. Nach der Definition wird mit dem Bruttosozialprodukt der Gesamtwert der in einer Volkswirtschaft während eines Jahres nachgefragten Güter und Dienstleistungen umschrieben, wobei die Bewertung zu Marktpreisen erfolgt. Oder, noch wichtiger, man misst das Bruttoinlandprodukt. Das Bruttoinlandprodukt ist die Summe der Marktwerte aller Güter und Dienstleistungen, die während eines bestimmten Zeitraumes, normalerweise rechnet man ein Jahr, in einem Land produziert werden und ist damit die wichtigste Kennzahl der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Bei beiden Indikatoren gilt, stehen sie im Plus, geht es voran. Stehen sie sehr im Plus, geht es uns sehr gut und schlecht ist es, wenn einer der beiden Indikatoren oder eben beide ins Negative drehen. Dann geht's bergab, weil die Summe aller produzierten Güter und Dienstleistungen, weil der Marktwert aller Güter und Dienstleistungen ins Negative dreht, weil wir dann negatives Wachstum haben, im Klartext, die Wirtschaft schrumpft. Geht es uns dann schlechter und geht es allen schlechter und warum? Geht es vielleicht der Umwelt besser, weil es der Wirtschaft schlechter geht, aber wen interessiert das schon?
Wenn früh am Morgen die Werksirene dröhnt und die Stecho beim Stechen lustvoll stöhnt in der Montage.
Was hat das jetzt?
In Frankreich haben all diese Fragen einen Mann interessiert, Staatspräsident Nicolas Sarkozy persönlich. Nicolas Sarkozy, der in seinen Positionen munter pendelt zwischen linken sozialen Ansichten, dann wieder eine Kehrtwende macht und dem pragmatischen Liberalismus huldigt. Nicolas Sarkozy wollte wissen, ob wir den Reichtum und den Wohlstand der Nationen nicht besser messen können, nicht nur genauer, sondern anders. Nicht so, dass sich der Bürger und die Bürgerin einfach statistisch wiederfindet in einem Durchschnitt oder in einer Wachstumskurve, sondern so, dass die Statistik wiedergibt, wie es den Menschen wirklich geht und wie es der Umwelt geht, den Ressourcen, dem Klima. Wie geht das?
Wenn früh am Morgen die Werksirene dröhnt und die Stecho beim Stechen lustvoll stöhnt in der Montage.
Immer gesagt, das wäre Zeit, bitte. Weil ihr oh, da
das ist nicht mehr von rechts.
Das ist nicht wahr. Du
hast einfach
und dann sag ich
Nicolas Sarkozy berief zur Beantwortung dieser Frage eine hochkarätige Kommission ein, die präsidiert wurde von Nobelpreisträger Josef Stiglitz, Vizepräsident, war Nobelpreisträger Amarita Sen und Koordinator der Kommission, war einer der renommiertesten Ökonomen Frankreichs, Jean-Paul Fitoussi, Professor am Centre de Recherche en Économie de Sciences Politiques, und ihn traf ich in seinem Büro mit Blick auf die Seine, Nummer 69 Quai d'Orsay, an einer sehr guten Adresse in Paris.
Il y avait un malaise général dans tous les pays, pas seulement en France, mais...
Es gab und gibt wohl immer noch ein allgemeines Unbehagen, in Frankreich, aber auch sonst in Europa. Ein allgemeines Unbehagen gegenüber dem, was die öffentlichen Statistiken aussagen.
Les statistiques publiques étaient contestées par la population. Il y avait partout en Europe un grand débat sur le pouvoir d'achat.
Es gab zum Beispiel in ganz Europa eine heftige Debatte zur Frage, wie sich die Kaufkraft entwickle, ob die Inflation auch tatsächlich so hoch sei, wie die öffentliche Statistik das ausweise, und ob das Wachstum wirklich so hoch sei, wie das die Statistiken ausweisen.
Jean-Paul Fitoussi, Mitte 60 und Kettenraucher, ein gepflegter Mann mit Schalk um die Augen, erklärt, warum das Unbehagen gegenüber den Statistiken für seinen Auftraggeber Nicolas Sarkozy zum Problem wurde.
Si les populations ne croient plus dans les statistiques publiques, pensent même qu'elles sont fausses, ils pensent alors être manipulés par les pouvoirs politiques.
Wenn die Bevölkerung nicht mehr an die öffentlichen statistischen Angaben glaubt, ja, wenn sie sogar der Ansicht ist, dass sie falsch sind, dann verliert die Bevölkerung das Vertrauen auch in die Demokratie. Denn die öffentlichen Zahlen sind auch eine Repräsentation der Demokratie.
Aber, und das hat der Republikaner Nicolas Sarkozy erkannt, dahinter verbirgt sich ein viel grundlegenderes Problem. Das Problem nämlich, ob die heutigen statistischen Messungen und Bewertungen von Reichtum überhaupt noch die komplexe Wirklichkeit moderner Gesellschaften wiedergeben und vor allem, ob sie auch die vielen Probleme dieser Gesellschaften wiedergeben. Jean-Paul Fitoussi.
Ce qui était au début de ce problème, c'est le fait que les statistiques publiques aujourd'hui ne sont plus en mesure de représenter globalement la société.
Ganz am Anfang des Problems stand die Einsicht, dass normale statistische Angaben zum Reichtum oder zum Wachstum von Ländern nicht mehr in der Lage sind, die Gesellschaft als Ganze wiederzugeben. Denn sie arbeiten im Wesentlichen mit Durchschnittswerten. Und in diesen Durchschnittswerten, zum Beispiel zur Inflation, erkennt sich kaum jemand wieder. Denn es ist nun mal so, dass die Reichen von der Inflation ganz anders betroffen sind als die Armen.
Das Gleiche gilt im Zusammenhang mit den Angaben zum Wachstum. Auch hier sind letztlich Durchschnittswerte wenig hilfreich, sagt Jean-Paul Fitoussi.
Même chose pour la croissance. Lorsque vous dites que la croissance a augmenté de 3%, mais que évidemment le revenu, disons.
Da wird gesagt, dass die Wirtschaft im Durchschnitt um 3% gewachsen sei. Aber in Tat und Wahrheit ist es so, dass die Einkommen der Trader sich verdreifacht haben und dass die Einkommen der Ärmsten weiter gesunken sind. Da hat die Bevölkerung recht, wenn sie sagt, dass sie sich in solchen Angaben nicht wiederfindet.
Das Problem ist nicht eines, das nur Frankreich betrifft, sondern das Problem liegt im Ansatz selber, in den statistischen Berechnungen, die im Extremfall zu absurden Ergebnissen führen. Jean-Paul Fitoussi.
Là nous avons un exemple dramatique dans l'actualité, qui est le tremblement de terre à Haïti. Ça va faire augmenter le PIB haïtien.
Da haben wir ein sehr dramatisches Beispiel, ein aktuelles Beispiel, das Erdbeben auf Haiti. Dieses Erdbeben, und das ist das Absurde, wird zu einem Anstieg des Bruttoinlandprodukts führen, denn man wird bauen müssen, wieder aufbauen, investieren. Also wird es, statistisch ausgedrückt, Wachstum geben.
Oder als ein weniger dramatisches Beispiel.
Lorsque la congestion automobile augmente, le trafic automobile augmente, lorsqu'on met plus de temps pour aller de son domicile à son travail,
wenn die Zahl der Staus zunimmt, wenn immer mehr Menschen im Stau stecken, wenn sie immer mehr Zeit verlieren mit unnützem Warten in einer Autoschlange, dann nimmt das Bruttoinlandprodukt zu, denn es wird mehr Benzin konsumiert, die Autos werden stärker beansprucht, es gibt mehr Unfälle, was zu mehr Garagenarbeit führt. Aber den Menschen geht es real nicht besser, sondern schlechter.
Und angesichts der drohenden Klimakatastrophe, der knapper werdenden Ressourcen, ist besonders stoßend.
Lorsque l'on produit des richesses, on consomme des ressources. Si l'on ne mesure pas les ressources qui sont consommées,
wenn man Reichtum produziert, in der Form von Gütern, aber auch von Dienstleistungen, dann verbraucht man Ressourcen. Das ist einfach so. Aber wird das auch abgebildet, irgendwo? Wird zum Beispiel die Luftverschmutzung und die Belastung der Atmosphäre mit CO2 irgendwo abgebildet? Oder der Abbau etwa von Kohle, von Kupfer, von Erdöl? Sagt uns jemand etwas darüber, wie sich die Lagerbestände da entwickeln? Nein.
Kurzerhand, sagte Jean-Paul Fitoussi, es wird nicht abgebildet, wer auf wessen Kosten lebt. Es wird nicht abgebildet, dass die Reichen auf Kosten der Armen reicher werden, nicht, dass wir auf Kosten der Natur und künftiger Generationen uns heute bereichern, es morgen aber vielleicht nicht mehr können, weil wir vergessen haben, in unserer Reichtums- und Wohlstands- und Wachstumsrechnung auszuweisen, dass die Lager an Erdöl, an Kohle, an Gas langsam zur Neige gehen. Wenn wir nichts ändern in dieser Sache, sagt Jean-Paul Fitoussi, wird es uns gehen wie bei der Finanzkrise.
La crise que nous avons vécue et que nous continuons de vivre, comment elle peut s'analyser? Elle peut s'analyser.
Die Krise, die wir gerade durchlebt haben und die wir immer noch erleben, wir können sie auch analysieren als die Folge eines Fehlens an Nachhaltigkeit im Finanzsystem. Man kann die Krise lesen als Zeichen, dass das System nicht nachhaltig war. Und warum haben wir das nicht gemerkt? Weil man im Finanzsystem keine Nachhaltigkeitsfaktoren mit eingebaut hat. Nicht einmal solche im engeren Sinne des Wortes.
So wird es uns auch ergehen mit den Ressourcen. Vielleicht schlittern wir in eine ganz ähnliche Katastrophe wie bei der Finanzkrise.
In der Montagehalle, die Neonsonne strahlt und der Gabelstaplerführer mit der Stapelgabel prahlt. Ja, dann wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt.
Was also muss sich ändern? Der Auftrag von Nicolas Sarkozy an die Kommission unter der Leitung von Joseph Stiglitz, Marita Sen und Jean-Paul Fitoussi lautete: Erfindet ein anderes System, um Reichtum und Wachstum der Länder zu berechnen. Die Kommission, zusammengesetzt aus Wissenschaftlern der besten Universitäten der Welt, von der London School of Economics über die Princeton University und Columbia hin zum Collège de France, die Kommission lieferte im vergangenen September einen zweibändigen Bericht ab, mit dem ein radikales Umdenken eingeleitet werden soll. Der Kern dieses Umdenkens?
Si nous nous apercevons, par exemple, que en réalité la croissance augmente.
Es wäre in der Tat sehr problematisch, wenn wir eines Tages feststellen müssten, dass alle Indikatoren für Wachstum, für die Zunahme von Reichtum nach oben zeigen, dass es den Menschen in Wirklichkeit aber schlechter geht.
Darum will die Kommission das Individuum, sein Wohlbefinden, die Entwicklung seines Haushalts ins Zentrum der Betrachtungen stellen.
C'est la raison pour laquelle nous proposons de centrer l'analyse, les mesures sur les personnes, sur la société.
Was wir vorschlagen ist, dass wir die Messungen auf die Personen, auf die Individuen fokussieren möchten, dass wir die Gesellschaft ins Zentrum rücken, die Haushalte, die Personen und dass wir deren Lebenswirklichkeit in den Zahlen abbilden.
Ein Begriff war für die Kommission entscheidend und er kommt auch im Bericht immer wieder vor, der Begriff Bien-être, also das Wohlbefinden der Menschen oder auch die Qualité de vie, die Lebensqualität. Zwei Aspekte sind da wichtig, sagt Jean-Paul Fitoussi. Einerseits gibt es
une approche qui est celle de la mesure des déterminants objectifs de la qualité de vie. Et cela, nous savons le mesurer.
Einen Zugang über die objektiven Daten der Lebensqualität. Und da haben wir als wichtige Indikatoren die Gesundheit, die Erziehung, also der Grad der Ausbildung, die zum Beispiel eine größere oder kleinere soziale Mobilität ermöglicht oder auch eine größere oder geringere Integration in neue gesellschaftliche Zusammenhänge.
À part cela, ces mesures, ces déterminants objectifs, il y a des enquêtes subjectives sur la qualité de vie.
Nebst dem gibt es natürlich auch subjektive Bewertungen, also subjektive Zugänge zur Bewertung der Lebensqualität. Und die sind, naturgemäß, viel schwieriger zu messen. Und es ist oft schwierig, die Abgrenzung zu machen zwischen subjektiven und objektiven Kriterien.
Aber sicher ist, man muss, will man wirklich auch abbilden, wie es um die Menschen in einem Land steht, die qualitativen Merkmale stärker berücksichtigen als die qualitativen. Also Qualität vor Quantität, auch im Bereich der Statistik.
C'est que pour l'instant, on a mis toutes nos forces dans la mesure des quantités. Et on n'a pas mis de forces statistiques suffisantes.
Bis heute haben wir alle unsere Anstrengungen darauf verwendet, quantitative Daten zu erheben, die Geschwindigkeit des Internets, den Grad der Sicherheit unserer Fahrzeuge und so weiter. Aber was ist mit der Qualität? Hier müssen wir eine Wende einleiten. Und das würde dann auch bedeuten, dass wir unser Wachstum generell anders betrachten, unter dem Aspekt der Qualität.
Nous savons que nous pourrons peut-être dans les décennies à venir pouvoir fonder la croissance sur des processus de production qui soient beaucoup moins agressifs par rapport à l'environnement.
Wir wissen zum Beispiel, dass wir in Zukunft vielleicht ein anderes Wachstum haben können. Ein Wachstum, das mehr in Richtung Qualität geht, weniger in Richtung Raubbau an der Natur. Ein Wachstum, das auf neuen, anderen Technologien beruht. Aber dafür brauchen wir andere Messdaten, andere Instrumente, andere Zugänge.
Andere Zugänge sind gefragt.
Wenn früh am Morgen die Werksirene dröhnt und die Stechuhr beim Stechen lustvoll stöhnt in der Montage.
Immer gesagt, es wäre Zeit, bitte.
Weil ihr
und dann
das ist immer von rechts.
Nicht wahr?
Du hast einfach
es braucht andere Zugänge. Dieser Meinung ist auch Lukas Pretschka, Professor an der ETH Zürich, Inhaber des Lehrstuhls für Ressourcenökonomie. Ich fragte ihn, was er davon halte, dass der Ressourcenverbrauch eines Landes bei der Berechnung von Wohlstand und Wachstum nicht abgebildet wird. Seine Antwort?
Ja, das ist unbefriedigend. Wir haben Dinge, die wir gut messen und die werden gemessen. Andere Dinge sind schwieriger zu messen und alle Dinge, die mit der Natur zu tun haben, sind erst recht schwierig zu messen. Und wenn es eben um die längerfristige Aufrechterhaltung des Konsums geht, ist es auch schwierig.
Man muss neue Wege gehen und allem voran auch abbilden, wovon wir zehren. Im Fall von wachsendem Ressourcenverbrauch zehrt man eben gewissermaßen vom Vermögen. Lukas Pretschka.
Wenn man das Wachstum eben nicht richtig berechnet, könnte es sein, dass wir im Grunde genommen uns etwas vormachen.
Etwas vormachen, so tun, als ob Wachstum gleichsam ohne Folgen bliebe, ohne Folgen für die natürlichen Ressourcen, ohne Folgen für die Belastung der Umwelt, der Atmosphäre insbesondere. Heute, betont der Ökonom Lukas Pretschka, wird Ressourcenverbrauch schlicht der Logik von Angebot und Nachfrage unterworfen.
Der Ressourcenverbrauch, das ist im Prinzip eine Nachfrage wie jede andere auch in der Wirtschaft. Und für den Ökonomen hängt die Nachfrage zuerst einmal vom Preis ab. Und wenn der Preis eben sich in eine bestimmte Richtung entwickelt oder nicht entwickelt und die Nachfrage im Sinne vom Einkommen eben dann zunimmt, dann haben wir eine Mengenentwicklung, die eben nach oben oder nach unten zeigt.
Was so viel bedeutet wie, auch steigende Preise für Ressourcen wie Öl, Kupfer, Aluminium und was in einer modernen Wirtschaft noch gebraucht wird, sind in der Wachstumsrechnung als wachstumsgenerierend abgebildet. Obwohl das Schwinden dieser Ressourcen eigentlich als ein Verlustgeschäft abgebucht werden müsste. Man bereichert sich heute auf Kosten zukünftiger Generationen.
Generell sollte man sagen, wir messen im Prinzip den heutigen Konsum, die Konsummöglichkeiten oder vielleicht das Einkommen. Was wir nicht messen, ist eben, wie wir mit unserem Vermögen umgehen, mit unseren Beständen. Es könnte sein, dass wir nur von unserem Vermögen leben, dass wir unseren Konsum künstlich erhöhen, indem wir das Vermögen eben vermindern. Das wäre nicht langfristig gedacht. Und genauso ist es mit dem natürlichen Vermögen. Also es ist genauso mit den Beständen natürlichem Kapital. Wenn wir sie so schnell abbauen und eben nur auf Kosten dieser Bestände leben, dann haben wir eigentlich eben einen zu hohen Konsum ausgewiesen und nicht etwas, was wir langfristig dann eben auch aufrechterhalten können.
In Zukunft, sagt Lukas Pretschka, sollten wir das anders rechnen.
Es könnte aber sein, dass wir eben eine wachsende Wirtschaft haben, die größere Einkommen verursacht und trotzdem eben der Ressourcenverbrauch nicht zunimmt, weil der Preis auch entsprechend gestiegen ist. Das wäre dann entsprechend ein Entkoppeln der wirtschaftlichen Tätigkeit vom Ressourcenverbrauch. Eigentlich das, was wir anstreben für die Zukunft, wenn wir ans Ziel der 2000-Watt-Gesellschaft denken, das wäre eine Entkopplung des Wachstums vom Ressourcenverbrauch. Und das hängt eben von einigen Faktoren ab, wie Preis und Technologie vor allem.
Entkoppelung von Wachstum und Ressourcenverbrauch, das heißt mehr Wachstum und dennoch sinkender Ressourcenverbrauch. Der Schlüssel dazu wären neue, ressourcenschonende Technologien, betont Lukas Pretschka.
Technologie ist ein Substitut für den Verbrauch an natürlichen Ressourcen. Wenn wir mehr und bessere Technologien einsetzen, können wir entsprechend weniger von anderen Inputs einsetzen. Und eben den Input, den wir besonders schonen möchten, wäre eben natürlicher Ressourcenverbrauch. Vor allem derjenige, der eben die Umwelt belastet, zum Beispiel die Atmosphäre oder die Böden oder die Gewässer. Also wenn es uns gelingt, eben den Input der natürlichen Ressourcen zu ersetzen durch den Input Wissenskapital, dann ist das eben ein Grund, weshalb wir hier trotzdem wachsen können, auch wenn Ressourcenverbrauch nicht zunimmt.
Nur, wie messen wir das? Wie messen wir, ob eine Wirtschaft auf dem Pfad des guten, des qualitativen Wachstums sich befindet, ob eine Wirtschaft tatsächlich, wie gewünscht, Ressourcen schont, indem sie neue Technologien einsetzt? Keine einfache Frage, denn
das Problem ist, dass wir keine gemeinsame Währung haben. Bei den wirtschaftlichen Aktivitäten haben wir eine gemeinsame Währung, meistens eben zuerst die Landeswährung. Und alle Aktivitäten, alle Dienstleistungen, alles, was geschieht, wird in Franken und Rappen ausgerechnet. Dann ist noch die Frage der internationalen Vergleichbarkeit. Also all diese Dinge geschehen mit einer gemeinsamen Währung, das ist Geld. Und bei der Natur ist dieses Geld eben nicht im Spiel wie bei den anderen wirtschaftlichen Aktivitäten. Wir müssen die Preise quasi künstlich uns überlegen und die Preise setzen und dann eine künstliche Vergleichbarkeit herbeiführen.
Eine Möglichkeit wäre, den ökologischen Fußabdruck, also die benötigte Fläche an Land, die jeder Einwohner eines Landes für seine Bedürfnisse braucht, zu monetarisieren, also in Geld umzurechnen. Der ökologische Footprint als neue Messgröße für den Ressourcenverbrauch eines Landes, würde man so vorgehen, gäbe es ein ganz anderes Abbild von Wachstum und Wohlstand, auch und vor allem im internationalen Vergleich. Länder wie die USA oder auch China, die zwar ein stetig steigendes Bruttosozialprodukt aufweisen, aber zugleich Raubbau an den natürlichen Ressourcen betreiben, würden in den internationalen Rankings zurückfallen, weit hinter Länder wie zum Beispiel Schweden, das stark auf nachwachsende erneuerbare Energien und Ressourcen setzt.
Vor allem im Bereich der Natur gibt es große Unterschiede und das würde eben die relative Stellung der Länder in diesen Messzahlen verändern. Und das, wie gesagt, das würde für die Öffentlichkeit wahrscheinlich schon eine andere Signalwirkung haben, für die Politik neue Anreize setzen. Das könnte sehr viel verändern.
Auch in der öffentlichen Meinung. Man käme dann vielleicht sogar zum Schluss, dass Länder, die heute als wirtschaftlich enorm erfolgreich dastehen, plötzlich, bildhaft ausgedrückt, als unrentabel gelten, ja sogar unter die Armutsgrenze fallen. Sie müssten eigentlich ihre Bilanz deponieren.
Solche Phasen gibt es sicher. Es gibt schon heute Berechnungen, dass für gewisse Länder, die sehr stark eben natürliche Ressourcen ausbeuten, ölproduzierende Länder zum Beispiel, eben das sogenannte richtig gerechnete Wachstum negativ wäre. Also solche Situationen kann man sich sehr gut vorstellen. Und der Ansatz, den man gewählt hat, ist, dass man sagt, man hat nicht nur Investitionen in die normalen Kapitalgüter, die wir eigentlich einbeziehen, die wir rechnen, sondern wir haben auch Investitionen in Naturkapital. Und wenn wir eben abbauen, Naturkapital abbauen, wenn wir Ressourcen abbauen, wenn wir Reserven eben verkleinern, dann sind das negative Investitionen.
Auf die richtige Rechnung kommt es eben an. Und ginge man dazu über, wirtschaftliches Wachstum im Verhältnis zum Ressourcenverbrauch zu sehen, gäbe es neue Anreize. Anreize in Richtung einer effizienten, ressourcenschonenden Wirtschaft. Lukas Bretschka?
Das würde sicher eine ganz neue Ebene der Erkenntnis bringen. Wir sind sehr stark auf die Zahlen fokussiert, die uns serviert werden. Wir fühlen uns besser, wenn sie nach oben gehen. Wir fühlen uns schlechter, wenn sie nach unten gehen. Selbstverständlich hätte das einen großen Einfluss. Genauso hätte es einen Einfluss, wenn wir wirklich eben die ökologischen Knappheiten in den Märkten einbeziehen würden. Das würde uns eben in eine andere Richtung lenken. Also es gäbe andere Anreize für die Konsumenten, für die Politik, für die Wirtschaft. Und von daher wäre es eben interessant, in diese Richtung weiterzugehen.
Aber so viel ist klar. Das alles macht nur Sinn, wenn alle Länder bereit sind, sich auf eine neue, auf eine andere Rechenart einzulassen. Ein Alleingang wäre wenig sinnvoll.
Das Ziel dieser Übung ist ja die internationale Vergleichbarkeit. Wir wollen international vergleichbar werden mit unseren wirtschaftlichen Aktivitäten. Und das heißt, wenn wir jetzt eben als Schweiz eine eigene Denklogik uns zulegen, die vielleicht sogar aus unserer Sicht besser ist, dann interessiert uns niemand, weil dann eben dann die Vergleichbarkeit nicht mehr gegeben ist. Also von daher sehe ich schon keine großen Chancen dafür einen unilateralen Weg, sondern es geht nur eigentlich über die Koordination und einen Konsens.
Wenn früh am Morgen die Werksirene dröhnt und die Stechuhr beim Stechen lustvoll stöhnt in der Montage.
Dann hab ich einfach. Und was hat ihr das gemacht? Ich hab es da.
Die Krankenschwester kriegt einen Riesenschreck.
Jean-Paul Fitoussi, Professor am Centre de Recherche en Économie de Sciences Politiques, leitendes Mitglied der Kommission, die Staatspräsident Nicolas Sarkozy eingesetzt hat, um den Wohlstand der Nationen neu zu berechnen. Jean-Paul Fitoussi sieht so etwas wie eine Zeitenwende im Kommen.
Les mesures dont nous disposons nous ont très bien servi pendant les 30 Glorieuses, si je puis dire. Et ensuite, c'est posé le problème des ressources naturelles.
Die bisherigen Messmethoden für den Reichtum und den Wohlstand haben uns in den goldenen Zeiten sehr gedient, in den Zeiten des Booms. Aber dann, auf einmal, wurde uns die Knappheit des Erdöls bewusst. Und dann merken wir, dass unser Landverbrauch zu groß ist. Und von diesem Augenblick an haben wir als Gesellschaft ein Bewusstsein entwickelt für die Endlichkeit der Ressourcen. Und es geht nun darum, dieser Endlichkeit auch Rechnung zu tragen in unseren Statistiken.
Und auch anderen Faktoren Rechnung tragen, der Bildung, der Gesundheit, der Lebensqualität ganz allgemein und auch der sich öffnenden Schere zwischen Arm und Reich. Man muss es anders ausdrücken in den Zahlen, damit sich etwas ändert. Das ist die Botschaft von Jean-Paul Fitoussi und der Kommission. Und es ist nicht erstaunlich, dass der Bericht vor allem in China auf große Resonanz gestoßen ist.
Imaginez-vous que les Chinois sont très intéressés par le rapport. Que la première
Stellen Sie sich vor, der Bericht wurde vor allem von den Chinesen sehr gut aufgenommen und der Bericht wird dann auch als erstes auf Chinesisch übersetzt. Klar, die Chinesen sind sehr sensibel auf dieses Problem. Sie haben das Wachstum, aber sie haben auch den Verbrauch von Ressourcen. Sie haben mehr Reichtum, aber die Schere des Reichtums öffnet sich. Die Chinesen möchten, das ist offenkundig, hier mehr Klarheit haben.
Ob andere Länder nachziehen, ist noch offen. Immerhin, die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, hat den Bericht der Kommission Stiglitz-Sen-Fitoussi schon mal zustimmend zur Kenntnis genommen. Jean-Paul Fitoussi hofft, er hofft auf Einsicht.
Nous n'avons jamais continué comme avant, en aucune période de notre histoire. Je veux dire, ce que nous avons consommé dans les années 90.
Wir haben noch nie so weitergemacht wie vorher, in keiner Phase unserer Geschichte. Stets haben wir unsere Ansichten, unsere Techniken gewandelt. Stets sind wir anders an die Dinge herangegangen. Wer hätte sich vor 50 Jahren so etwas wie das Internet vorstellen können oder die Mobiltelefonie? Warum also soll man sich nicht vorstellen, dass wir unser Wohlergehen eines Tages anders und damit meine ich besser messen?
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.